Das Bauhaus war ein großartiges Erbe, was unterbrochen war. Viele haben Deutschland verlassen müssen, viele sind in den Widerstand gegangen, viele haben sich aber auch angepasst. Und so war die Idee, die kulturelle Erneuerung Deutschlands nach dem Krieg auf das Bauhaus zu stützen, ja durchaus naheliegend. Zumal die Bauhausstädten, sie nannten sie schon, Weimar und Dessau, ja in der sowjetischen Besatzungszone lagen. Und ganz offensichtlich war in den ersten Jahren auch die sowjetische Besatzungsmacht offen dafür, an diese Traditionen anzuknüpfen. Das waren, glaube ich, erste Versuche. Sie scheiterten recht bald, entweder weil Akteure denunziert wurden oder weil sie auch in der Nazizeit in Planungen des deutschen Staates in den besetzten Gebieten einbezogen waren, wie Hubert Hoffmann und andere, sodass also das keine konsistente Bewegung war. Aber es gab überall diese Anknüpfungspunkte und sie haben sich ja auch in der Architektur und letztlich auch in den Programmen für die neu gebildeten Kunsthochschulen überall gezeigt.
Was ist denn dieses Scheitern? Wieso enden diese Neuversuche, das Bauhaus wiederzubeleben, als Referenz zu wählen nach 1945?
Ich glaube, dass das zunächst mal noch unübersichtliche kulturpolitische Strategien waren. Es waren ja auch ein neu einsetzender Kampf der kulturellen Elite, die verblieben war, die nicht geflüchtet war, die nicht vollständig diskreditiert war, um die Deutungsmacht. Aber der entscheidende Punkt kam durch den Richtungswechsel, der in Moskau vollzogen wurde. Ich interpretiere es so, dass diese relative Offenheit gegenüber der Moderne in der sowjetischen Besatzungszone ohne das aktive Wirken von sowjetischen Kulturoffizieren, die sich vielleicht selber auch eine Öffnung ihres eigenen Landes nach dem siegreichen Krieg gegen Nazi-Deutschland erhofften, dass sich so eine Öffnung anfangs hätte, hat gar nicht durchsetzen können. Und der entscheidende Umbruch fand eigentlich 1949, vor allem im Jahre 1950 statt, als nach einem Besuch von Ulbricht bei Stalin zu dessen Geburtstag im Dezember er dann schließlich veranlasste, dass es eine Architektendelegation im Frühjahr 1950 nach Moskau und in andere Städte der Sowjetunion gab, die den großen Umbruch mit sich brachte. Dort wurde ganz klar von sowjetischer Seite deklariert und dekretiert, dass das Bauhaus, das Walter Gropius, auch Hannes Meyer und andere, Ernst May, der in der Sowjetunion gewesen war, dass dies keine Referenzpunkte für die neue deutsche Baukunst, die es in der sowjetischen Besatzungszone zu errichten gäbe, sein dürften. Und damit war sozusagen ein jahrzehntelanges Verdikt über die Akteure des Bauhauses, über das Bauhaus insgesamt ausgesprochen worden. Das dauerte noch einige Zeit bis zur Gründung der Bauakademie 1951 gleich durchzusetzen. Und dennoch waren in diesen ersten Jahren von 1945 bis 1950, bis sich das umsetzen ließ, viele Bauten entstanden, die heute ganz großartig aufgearbeitet von Andreas Butter als Ostmoderne, als frühe Moderne bezeugen, wie stark doch dieser Rückbezug auf die Zwischenkriegsmoderne und damit auch das Bauhaus war.
Jetzt sind ja in diesen verschiedenen Phasen der Kulturpolitik verschiedene ehemalige Bauhäusler aktiv in der DDR. Sie haben es schon angesprochen, die verschiedene Rollen auch spielten im Nationalsozialismus, wichtige Positionen besetzten, aber eben auch im Widerstand oder im Exil waren. Ein Beispiel ist Richard Paulik. Was hatten denn diese ehemaligen Bauhäusler in der DDR für Rollen nach 1945?
Richard Paulik war nach Shanghai emigriert aufgrund seiner damaligen jüdischen Lebenspartnerin und war dort ein großartiger Stadtplaner gewesen, kannte die Bauorganisation bestens und kam als Spezialist zurück in die DDR und weigerte sich viel stärker, als es Henselmann etwa war, lange Zeit gegen diesen neuen Kurs und tat sich sehr schwer damit, diese Abkehr von der Moderne, die Orientierung auf den nationalen Stil, auf die nationalen Traditionen mitzumachen. Schließlich entschieden sich diese Architekten, allen voran Henselmann, mit dem neuen Auftraggeber doch zusammenzuarbeiten. Und wenn sie schon so eine Orientierung wollten, dann es gut zu machen. Wie Henselmann dann sarkastisch sagte oder lasch oder leger sagte, naja, dann zeigen wir ihm mal, was eine Hake ist. Also sie gingen dann auf diesen Kurs ein und übertrumpften sich gegenseitig noch. Und sicherlich muss der Komplex C Nord, C Süd, also der Anteil, der Abschnitt der Stalinallee, den Richard Paulik gemacht hat, mit zu den besten zählen, die es in diesem alten Abschnitt gibt. Und da sind also Grundentscheidungen gewesen. Man kam aus dem Exil zurück, man wollte bauen, man wollte auch für dieses neue, andere Deutschland bauen, aber man musste, um den Preis sich auf die neuen Auftraggeber einzulassen, eben sehr viel auch an eigener Baugesinnung überwinden, adaptieren, verändern. Die große Leistung von Richard Paulik war, dass er eben im Grunde der Bauleiter der Karl-Marx-Allee, der Stalin, der früheren Stalin-Allee war und den gesamten Bauabschnitt, was eine Großbaustelle war, leitete und mit dieser Erfahrung dann schließlich auch weitere wichtige Projekte in der DDR wie Hoyerswerda oder Halle Neustadt übernahm. Also das waren schon Leute, die eine große Praxis hatten und die sich natürlich in ihrer eigenen Arbeit schon weit vom Bauhaus entfernt hatten, dann aber auch wieder darauf zurückkamen. Das Interessante ist ja, dass die DDR dann später mit dem Abschied von der Politik der nationalen Bautradition Mitte der 50er Jahre dann auf die Industrialisierung setzte und dann konnten natürlich Leute, die in diesem Bereich schon immer gearbeitet haben oder da Nähe dazu spürten und sich mit industrialisierten Bauwesen auskannten, wie Paulik voll zum Zuge kommen. Insofern ist es in der DDR eben sehr charakteristisch, dass es diese unterschiedlichen Wendungen und Haltungen zum Bauhaus gab. Das Bauhaus hat die ganze Zeit der DDR natürlich über die Bauhäusler und über die Geschichte des Bauhauses, auch über die Ausbildungstradition, selbst in den Zeiten der Verdammung des Bauhauses immer gewirkt. Aber offiziell wurde es eigentlich erst wieder seit Mitte der 60er Jahre positiv bewertet und dann schließlich hat dies ja seinen Abschluss gefunden mit der Rekonstruktion des Bauhausgebäudes in Dessau 1976.
Einer, der daran Anteil hatte und der auch quasi zu einer jüngeren Architektengeneration gehört, die nach denen, die vielleicht auch am Bauhaus tätig waren, in der DDR aktiv war und dort gebaut hat, ist Karl-Heinz Schlesier und wir hören ihn einmal dazu, wie er beginnt, in Dessau tätig zu werden.
Ich habe 1959 mein Studium an der Hochschule in Weimar abgeschlossen und es ging um die Frage, wo dann mit der beruflichen Arbeit begonnen wird. Und ich habe meine berufliche Tätigkeit in Dessau begonnen und bin Anfang August 1959 nach Dessau gefahren. Die Stadt kannte ich vorher nicht. Ich kannte natürlich vom Hörensagen das Bauhaus und wusste auch, dass es in Dessau war, denn ich kam ja aus Weimar, da war es ja auch. Aber ich hatte es nie gesehen. Und war dann konfrontiert mit dem Ausmaß der Zerstörung der Stadt, aber auch mit den Beschädigungen, die das Bauhaus im Krieg erhalten hat. Und was mich betroffen gemacht hat, war, dass dem Bauhaus seine Schäden noch unmittelbar anzusehen waren. Es war also im Jahr 1959 und der sogenannte Werkstattflügel war noch mit einer Ziegelvermauerung umschlossen, sozusagen voll Ziegelwand, Trümmerziegel eigentlich und dazwischen Igelitfenster. Also es war ein erschreckendes Bild, was sich bot, aber der andere Teil des Bauhauses wurde für Schulen genutzt und wir entschlossen uns relativ bald, ich habe als Leiter der Entwurfsgruppe Stadtplanung, die neu gebildet wurde, in Dessau angefangen und mit den dort bereits tätigen auch ehemaligen Absolventen aus Weimar, Siegfried Hirstowski und Hans Krause, haben wir uns entschieden, so schnell wie möglich diesen Zerstörungszustand am Bauhaus zumindest provisorisch zu beenden. Dabei ging es nicht um eine denkmalpflegerische Geschichte, sondern einfach um das Ausmaß der Kriegszerstörungen zu überwinden. Und später dann, das war dann 1964, haben wir uns um die denkmalgerechte Wiederherstellung des Bauhauses bemüht und mit den Weimarer Studenten und den Professoren gemeinsam eine Bauaufnahme des Gebäudes gemacht, die dann später auch Grundlage für die denkmalpflegerisch richtige Wiederherstellung des ursprünglichen Bauzustandes geworden ist.
Soweit Karl-Heinz Schlesier. Wenn Sie das jetzt hören, Thomas Fliehl, was sind denn quasi die Punkte, auf die sich konkret bezogen wurde? Also Karl-Heinz Schlesier, junger Architekt beim Stadtaufbau in Dessau, spricht ja jetzt davon, dass es quasi zum einen um ganz konkretes Trümmerbeseitigen ging und dass das Bauhaus dann quasi als ein bauliches Erbe einfach dort war und man sich de facto darum kümmern musste. Aber mir stellt sich so ein bisschen die Frage, um welche Inhalte des Bauhauses ging es auch?
Naja, wenn er in Weimar studiert hat, 1959 dort sein Studium beendet hat, dann hat er natürlich die Tradition des Bauhauses schon auch aufgenommen, wenn sie vielleicht auch noch nicht positiv und als Teil der eigenen Tradition zu dieser Zeit vermittelt wurde. Aber das Bewusstsein, dass das Bauhaus aus Weimar kam, auch das Dessauer Bauhaus, und das in zweifacher Hinsicht, nämlich real mit Walter Gropius nach Dessau und später auch die Wiederentdeckung und Wiederaneignung des Bauhauses in Dessau, eigentlich von Leuten gemacht wurden, die wesentlich in Weimar ausgebildet wurden, ist schon richtig und zeigt das ganz anschaulich. Der Beitrag von Schlesier ist ja insofern schön, weil er sehr plastisch zeigt, wie man vor Ort mit dem Problem des zerstörten, des umgestalteten, des entstellten Bauhauses umgehen musste und wie lange es auch dauerte, wenn er also Anfang der 60er Jahre dorthin kam und wir von der Wiedereröffnung des Bauhauses 1976 sprechen, dann sieht man, wie lange diese Zeit war. Und letztlich standen natürlich auch viele ideologische und politische Barrieren dort im Wege. Also es gab natürlich auch von Seiten der baugeschichtlichen Forschung aus Weimar inspiriert Arbeiten, später auch an der Bauakademie. Aber es dauerte eben bis Mitte der 60er Jahre, letztlich erst als wieder auch von sowjetischer Seite das Bauhauserbe Anfang der 60er Jahre offiziell gewürdigt wurde, bis auch in der DDR es möglich war, das Bauhaus in die eigene kulturelle Tradition zu integrieren. Also diese langen Bemühungen, die Schlesier schildert, sind natürlich nur zu erklären, nicht nur aus ökonomischer Schwäche, sondern auch aus politischer Verbohrtheit, die lange anhielt. Und es war letztlich erst die Zeit nach Ulbricht möglich, dass Honecker dann oder unter Honecker man also das Bauhaus dann zur Tradition des industriellen Wohnungsbaus der DDR erklären konnte, was natürlich auch einseitig war, aber immerhin half, das Bauhausgebäude wieder herzurichten, sogar eine neue Nutzung mit der wissenschaftlich-kulturellen Stiftung, ja keiner neuen Bauhausschule, aber doch einem kulturellen Zentrum zu etablieren. Also das dauerte alles ewig, weil natürlich dieses Verdikt, dass der Bauhausstil, dass das Bauhaus insgesamt eine kosmopolitische, westliche, imperialistische Einrichtung sei, erstmal aus den Köpfen zu tilgen war und die Widersprüchlichkeit, auch der soziale Gehalt des Bauhaus natürlich neu entdeckt und neu formuliert werden musste. Das hat alles viele Jahrzehnte gedauert und erklärt die verzögerte und die so schwierige Aneignung des Bauhauserbes in der DDR.
Und dennoch findet diese Aneignung statt. Sie haben es schon angesprochen, gerade dann, wenn es um einen industriellen Wohnbau geht. Und wir hören dazu auch nochmal Architekt Karl-Heinz Schlesier.
Es war ein verkündetes Ziel. Bis 1965 sollten die Trümmer verschwunden sein. Deswegen wurde Dessau zu einer Aufbaustadt erklärt. Und es war das definierte Ziel durch entsprechende Wohnungsbaumaßnahmen, gesellschaftliche Einrichtungen, die Stadt sozusagen trümmerfrei zu machen. Und das war die Aufgabe, die mir als jungen Absolvent, als jungen Absolventen übertragen worden war, natürlich eigentlich eine unheimliche Herausforderung. Als ich 1959 nach Dessau kam, war die Zeit der sogenannten nationalen Tradition in diesem Stil, die Dessauer Bauten errichtet worden sind, wieder errichtet worden sind, war eigentlich schon vorbei. Im Grunde genommen sind diese Ensemble, die damals, man könnte sagen, als Bauten in der Zeit des ersten Fünfjahrplans errichtet worden sind, sind Zeugnis von dieser Art des Herangehens, sich an nationaler Tradition zu orientieren. Das ist in Dessau, nun sage ich mal, vergleichsweise zurückhaltend geschehen, aber es ist doch eben eine Anbindung an die frühere Dessauer Architektur. Nur mit dem, wenn Sie sich die Pläne angucken, sehen Sie das ja, es waren nur in geringem Umfang Straßenzüge wieder aufgebaut worden. Die Masse des Zentrums lag in Trümmern bzw. war zerstört, die Trümmer wurden beräumt. Und es ging darum, ganz energisch den Wiederaufbau in den noch zerstörten Teilen voranzubringen, schneller zu bauen, auch industrieller zu bauen, im Grunde genommen ein neues Tempo zu erreichen. Und dies verlangt natürlich auch eine andere Herangehensweise. Sie können nicht ein Stein, ein Kalk mühsam die Häuser aufbauen, sondern Sie müssen dann schon mit anderen Mitteln und Methoden arbeiten. Und das führt ganz logisch zu anderen gestalterischen Dingen. Und nun ist ja nicht so, dass Dessau nicht schon in gewissem Sinne industrielle Methoden hatte. Ich denke an die Südvorstadt, Großring, Kleinring, wo zu Bauhauszeiten in den End-20er Jahren ja mit nahezu industriellen Methoden, zwar nicht mit Großplatten und nicht mit Großblöcken, aber doch in serieller Fertigung gebaut worden ist. Ja, und wir fanden, wir waren ja junge Leute, angemessen und notwendig, industriell, seriell zu bauen und uns dieser Architektur zu stellen.
Man bezieht sich also, Karl-Heinz Schlesier bezieht sich also auch auf das Bauhaus, wenn es darum geht, in den 60er Jahren in der DDR mehr zu bauen, schneller zu bauen. Wenn wir jetzt quasi ganz plump sagen, diese Bauten wie in Halle-Neustadt, wie sich in Dessau finden viel, das ist ja erstmal nicht das, was wir unter Bauhausstil oder internationaler Stil verstehen unbedingt. Oder vielleicht findet sich das erst ein bisschen versteckter. Auf was bezog man sich denn konkret? Waren das konkret die Ideen Hannes Meyers? Wie findet man quasi das Bauhaus dann in dieser industriellen Bauweise der DDR?
Also nach meiner Einschätzung bezieht hier Karl-Heinz Schlesier den positiven Bezug zum Bauhaus zu sehr und zu früh auf das industrielle Bauen in der DDR. Denn die Ablösung von der Baupolitik der nationalen Tradition, wobei das natürlich ein höchst problematischer Vorgang war, ja, was sind denn Dessauer Architekturtraditionen? Jede Stadt sollte dann auf einmal seinen lokalen Bezug herausarbeiten und Ähnliches sind natürlich alles Fiktionen und Konstruktionen, um da ein Stück von Kontinuität zu imaginieren. Dennoch ist bemerkenswert, dass, weil Schlesier hier eben sich darauf bezieht, dass das Bauhaus immer auch eine Inspiration war für Aufbruch. Das war unmittelbar nach dem Krieg so. Wir sprachen schon darüber, dass das Bauhaus unmittelbar nach dem Krieg ja auch ein Bezugs- und Referenzpunkt war für die Ausbildung von Architekten, auch für den Wiederaufbau. Und natürlich ist die Orientierung auf ein industrialisiertes Bauen, auf eine moderne Fertigungsweise, auf serielles Bauen die richtige Antwort gewesen auf das im Grunde aus ökonomischen und auch ästhetischen Gründen gescheiterte Projekt der nationalen Bautradition. Der Fehler und das Problem der DDR war allerdings, dass dann eben die Bauindustrie die Herrschaft über die Architektur annahm und dass das Bauwesen dann zunehmend definierte, was das einzelne serielle Produkt ist. Die Bauhäusler und auch die Konstrukteure von industriellen Plattenbauserien oder anderen Konstruktionssystemen waren natürlich nie der Meinung, dass das einzelne Haus das Produkt sei, das serielle Element, sondern dass man mit möglichst flexiblen Bausystemen ganz verschiedene charakteristische Architektur ausbilden kann. Das Dilemma der DDR, vor allem dann in Mitte und Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, noch schlimmer unter Honecker, war natürlich dann, dass die Bauindustrie quasi das einzelne Haus, die einzelne gesellschaftliche Einrichtung, ja ganze Stadtteile gewissermaßen als Produkte auffasste und nicht mehr den Architekten Bausysteme an die Hand gab, die sehr charakteristische, spezielle Architektur entwickeln konnten. In den frühen Jahren waren eigentlich die Bemühungen noch groß, mit diesem neuen industriellen Architektursprache und Bausystemen interessante Dinge zu schaffen. Und da wurde natürlich jetzt der Bezug auf das Bauhaus wichtiger, vor allem was die Kombinatorik, die Systematisierung, die serielle Formensprache anging. Und dennoch muss man wahrscheinlich sehen, dass auch in den späten DDR-Jahren unter dem Druck des Ökonomismus gerade dieser Gedanke der Kombinatorik des charakteristischen Bauens, der Vielgestaltigkeit stark reduziert wurde. Man kann sicherlich positiv sagen, dass gerade unter Richard Paul, der über die Zentrumsbildung in Halle-Neustadt oder Ähnliches noch interessante Räume hervorgebracht hat, um deren Wiederaneignung heute auch die Debatte geführt wird. Das Bauhaus hat ja in dem Sinne außer Törten kaum wirklich seriell auf industrieller oder halbindustrieller Grundlage gebaut. Es gibt die Meisterhäuser, es gibt dann eben die Bauten von Hannes Meyer mit den Laubenganghäusern, die aber eher in der Industrialisierung ein Stück zurückgingen, dafür aber preiswerter und vielleicht eher handwerklich orientierter waren als industriell. Das Bauen von Gropius in Törten war ja von der Fertigung und von den Bauschäden eher höchst umstritten, auch von den ökonomischen Kennziffern. So dass also dieser Bezug auf das Bauhaus auch immer mehr so ein Art utopisches Moment war und die wirkliche Fähigkeit des Bauhaus zum Wohnungsbau ja eher begrenzt blieb. Also insofern, ich sehe da eher eine kulturelle Resonanz, auch eine berechtigte Bezugnahme auf diese Tradition, gerade in Dessau, völlig klar. Aber das wirklich produktive Erbe mit industrialisierten Bausystemen, charakteristische Architektur zu schaffen, ist in der DDR nur in sehr begrenztem Maße umgesetzt worden, trotz des hohen Anteils des industriellen Wohnungsbaus in diesem Land.
Jetzt gibt es große Jubiläumsfeierlichkeiten, weil sich die Gründung des Bauhauses in Weimar zum 100. Mal jährt, auch in der DDR. Wir haben es auch schon gehört. Waren diese Jubiläen 1969 zum Beispiel wichtig? Damals gab es unter anderem auch eine Bauhausausstellung in Weimar, aber auch die Rekonstruktion des Bauhausgebäudes fand dann quasi zu einem Jubiläum statt. Jetzt zum 100-jährigen Jubiläum gibt es natürlich auch einige Rückblicke auf das, was Bauhausrezeption heißt, auch in der DDR. Aktuell gibt es zum Beispiel ein Feature im Deutschlandfunk, das beleuchtet die Person Bernd Grünwald. Grünwald war an der Hochschule in Weimar tätig und gilt quasi auch als jemand, der das Bauhaus zu Teilen sozusagen rehabilitiert hat. Für die DDR-Architekturdiskussion, wenn wir jetzt darauf blicken, zu diesem 100-jährigen Jubiläum, was wünschen Sie sich denn quasi auch für Punkte, was quasi an DDR-Rezeption des Bauhauses diskutiert wird und was vielleicht auch nicht?
Also ich freue mich zunächst mal, dass so ein Jubiläum doch viele Energien und Initiativen und Projekte freisetzt und dass gegen die vielleicht zu einseitig, oberflächlich positive Erfolgsgeschichte des Bauhaus, wie es zunächst von der Bundesregierung geplant war, auch mit viel Geld ausgestattet wurde, doch viele Differenzierungen, Nuancierungen reinkommen und dass insbesondere auch die unterschiedliche Rezeption in Ost und West genauer betrachtet wird und dass klar ist, dass eben diese Rezeption sehr unterschiedlich war. Im Westen war es halt so, dass mit der Westimmigration von Gropius und des Aufbaus seiner Deutung über das Bauhaus unter Ausschluss von Hannes Meyer doch dann im Nachkriegs-Westdeutschland die Möglichkeit gegeben wurde, quasi durch amerikanischen Reimport an die positiven Traditionen der Weimarer Republik anzuknüpfen und man die Illusion erzeugen konnte, dass alle Westdeutschen schon immer modern gewesen seien, wenn sie sich jetzt auf den amerikanischen Lebensstil und den internationalen Baustil einlassen, während man dann relativ spät dann in der Postmoderne auch wieder zurück zum Historismus kam und heute ja eher ein unübersichtliches Bild sich darstellt. Im Osten war das anders. Es gab viel Aufbruch und Interesse des Wiederanknüpfens und gleichzeitig gab es also dann die Konfrontation gegen den Westen, gegen den internationalen Stil, gegen den Kosmopolitismus, gegen das Bauhaus und die Verpflichtung auf die nationalen Traditionen. Und im Grunde ist die ganze innere Modernisierung der DDR auch ein Prozess der Wiederaneignung des Bauhaus geworden, des Abschüttelns von solchen ideologischen Dogmen, was eben jahrzehntelang dauerte und dadurch ein längerer und vielleicht auch ernsthafterer und viel substanzieller und existenziellerer Prozess war. Wenn man sich in der DDR mit dem Bauhaus beschäftigt, stieß man sofort an viele Grenzen, an viele offene Fragen. Man musste sich das sehr mühsam erarbeiten. Man hatte es nicht sofort gereicht bekommen und so ist es in gewisser Weise auch noch geblieben. Und insofern ist diese wechselhafte, mit später Wiederaneignung verbundene Geschichte durchaus keine uninteressante und für die Ostdeutschen vielleicht auch ein wichtiger Orientierungspunkt der Selbstorientierung am Mit- und Dank des Bauhaus. Und Weimar hat hier wieder eine große Leistung vollbracht, auch unter Grünwald, in dem eben die Geschichte des Bauhaus neu angearbeitet wurde. Und es war auch völlig klar, dass wenn die DDR international als moderner Industriestaat auftreten will in den 70er Jahren, dann muss nicht nur das Bauhausgebäude saniert sein, denkmalgerecht, sondern es muss eben auch eine moderne, dialogfähige Interpretation der Bauhausgeschichte vorliegen, die sich nicht nur, aber auch eben auf Hannes Meyer stützt, aber eben auch Gropius und andere einbezieht. Und dafür haben die Weimarer viel geleistet. Und 30 Jahre später, nach dem Ende der DDR, sieht man natürlich auch, dass das auch bestimmte Lücken gab in dieser Bemühung. Die kann man heute auch genauer benennen. Dennoch ist das ein immer engagierter und widersprüchlicher und zäher Kampf gewesen, sich mit dem Bauhaus auseinanderzusetzen und war keine so glatte Straße, wie es allgemein im Westen erscheint, was es da auch nicht war, was aber mehr so als glänzende Erfolgsgeschichte und dann eigentlich auch langweiliger wird. Heute sieht man ja auch genauer, wie das westliche Bauhausbild verfertigt wurde. Es gab diese sehr interessante Ausstellung in Stuttgart, 50 Jahre nach der Ausstellung 50 Jahre Bauhaus, 1969 an 2019. Da zeigt sich also auch eine Art von Selbsthistorisierung der beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften, was der Verständigung in Deutschland und dem internationalen Dialog nur hilfreich sein kann.